NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen zu Ihrem Kirchenmagazin mitten im Mai. Draußen explodiert die Natur. Haben Sie jemals schon so viel Flieder gesehen und gerochen? Gleichzeitig ist ganz schön viel los, politisch und auch sonst. In dieser Woche wurde zum Beispiel der MECFS Awareness Day begangen. Für chronisch Erkrankte nach Infektionen auch noch Covid. Dazu heute mehr. Wir starten jetzt aber erst einmal mit dem Musiker und Denker Michi Reinke. Schön, dass Sie heute Morgen dabei sind. Ich bin Radiopastorin Claudia Aue und ich begleite Sie durch dieses Kirchenmagazin.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Mit einem Taxi nach Paris. Valerie, Valerie. Michi Reinke tourt gerade wieder durch Norddeutschland. Bei seinen Konzerten gibt es nicht nur Chansons zu hören. Michi Reinke steht auch für nachdenkliche Töne, für Fragen nach dem Sinn des Lebens. Meine Kollegin Susanne Richter hat ihn für unser Kirchenmagazin nach dem Geheimnis des Lebens gefragt.
Ich glaube, es gibt kein besonderes Geheimnis, einen von Anfang an verborgenen Sinn, den es da zwischen den scheinbar banalen Dingen zu finden gilt. Mir kommt es eigentlich persönlich nur darauf an, dass ich da bin, aufmerksam, bewusst, dass ich das Geschenk erkennen und es mit geliebten Menschen teilen und genießen kann.
Sie sind schon in Kirchen aufgetreten. Welche Rolle spielt Glauben für Ihr Leben?
Eine sehr große Rolle. Nur hat mein Glauben weniger mit einem konfessionellen Glauben zu tun.
Aber an was glauben Sie?
Ich fühle mich in den Kirchen, also überhaupt in den meisten heiligen, von Menschen geschaffenen Räumen wohl, aber es ist unabhängig davon, was dort gelehrt oder vorgetragen wird. Meine Kirche sind Gärten, Berge, Himmel und die scheinbar zufälligen Muster und Strukturen, die Synchronizitäten, denen ich mich anvertraue. Das ist das, wo mein Glaube entsteht.
Beten Sie?
Ich habe das als Kind kennengelernt, ja so als ein Bitten an eine höhere Kraft. Und ich danke meistens. Ich danke und dann dadurch, dass ich einigermaßen regelmäßig meditiere, verbinde ich mich auch eben mit der Welt des Nichtdenkens. Und dann damit einfach friedvoll, demutsvoll, dankbar. Das ist für mich das Gebet.
Was ist Ihre Hoffnung und Ihr Trost?
Liebe. Also das ist die Antwort auf alles.
Vielen Dank an meine Kollegin Susanne Richter für dieses spannende Gespräch mit Michi Reinke. Der Mai lädt uns mit aller Kraft ein, rauszugehen, Ausflüge zu machen. Und unser Tipp für Sie, ein Trip an die Elbe, genauer gesagt an die Elbchaussee zur Christianskirche in Hamburg-Altona. Vielleicht haben Sie ja schon mal etwas von der Wohnzimmerkirche gehört oder sie sogar schon mal besucht. Dann wird die Christianskirche mitten in Altona in ein Wohnzimmer verwandelt. Die Kirche an der Elbchaussee ist aber auch sonst einen Ausflug wert, denn man findet hier nicht nur eine der wenigen barocken Kirchen in Hamburg, sondern auch ein Stück Dänemark. Achim Kohl war für sie vor Ort.
Der etwas schlichtere norddeutsche Barock ziert die Christianskirche am Klopstockplatz in Altona. Pastor Frank Howald kennt die Entstehungsgeschichte.
Der dänische König Christian VI. Hat damals 1738 so veranlasst, dass diese Kirche hier gebaut wurde, weil Dänemark damals über die Grafschaft Pinneberg diejenigen waren, die über Altona bestimmt haben. Also wir haben eine alte dänische Geschichte in Altona, sind wir auch immer noch so ein bisschen stolz drauf.
Schräg gegenüber der Christianskirche an der Elbchaussee gibt es noch das alte Zollhaus. Da weht oft eine dänische Flagge. Es gibt auch noch Kontakte zu unseren Nachbarn in Dänemark.
Wir hatten hier auch dänische Künstler und so neulich gerade eine dänische, sehr bekannte Popgruppe. Wenn die dann hören Dänemark und dann sehen die das königliche Wappen ja auch hier über dem Portal, dann ist das gleich ein bisschen was anderes.
So gibt es auch Interesse von dänischen Besuchern an der Christianskirche in Altona.
Der Altar, die Kanzel und die Orgel und der Engel, ja, ist noch original aus der Bauzeit 1738. Der Taufstein ist sogar noch älter und das große Holzkreuz im Vorraum auch. Es gab eine Vorgängerkirche, die hier vorher stand. Da gibt es gar keine Zeichnung, gar keine Abbildung.
Rund 10 Meter ragt der dreigeschossige Altar in die Höhe. Im Zentrum befindet sich anstelle der Kanzel das Altarbild Loblied der Erlösten von Hans Gottfried von Stockhausen. Darüber hängt zwischen zwei posaunenblasenden Engeln ein Kruzifix. Alles wird von einem Dreieck als Symbol für den dreieinigen Gott bekrönt. Über dem Taufstein hängt der Taufengel, der früher eine Taufschale im Lorbeerkranz zwischen seinen Händen trug und herabgelassen werden konnte. Im Zweiten Weltkrieg wurde er schwer beschädigt. Glücklicherweise wurde er restauriert und 1955 fest in die heutige Position gebracht. Die anderen Gegenstände der Kircheneinrichtung waren ausgelagert worden.
Die wurden zum Glück rechtzeitig rausgebracht, damals wohl in irgendeinen ländlichen Raum und dort aufbewahrt. Und zum Glück ist denen also nichts passiert und wurden dann wieder eingebaut.
Übrigens gibt es auch rund um die Kirche viel zu entdecken. Unter anderem auf dem Kirchhof viele Grabsteine mit einer Reihe von christlichen Symbolen. Und einen Katzensprung entfernt ist der Altonaer Balkon, von wo aus man wunderbar spazieren gehen kann. Nach einem kleinen Hamburg-Ausflug haben wir jetzt noch ein überregionales Thema für Sie. Das Denken an die Menschen, die an MECFS oder auch Long-Covid erkrankt sind. Diese Menschen sind oft nach einer Infektion bettlägerig und müssen im verdunkelten, ruhigen Zimmer bleiben.
Manchmal bittet mich Mila, eine einzige Silbe zu sprechen. Mehr ist zu belastend,
schreibt Sabine Hermeson auf Instagram. Ihre Tochter Mila ist Anfang 20 und schwer an MECFS erkrankt. MECFS ist eine schwere Multisystemerkrankung. Die Betroffenen sind oft bettlägerig und können nur im dunklen Zimmer liegen. Alles ist zu laut, zu hell. Sie dürfen keine Reize erfahren und sich nicht anstrengen. Und sie haben oft große Schmerzen. Wenn Sabine Hermesons Tochter Mila um die eine Silbe bittet, wählt die Mutter oft Love. Und das berührt sie immer tief, schreibt sie. Aber diesmal überraschte Mila ihre Mutter mit einem anderen Wort, um das sie bat.
Nun dagegen schrieb sie mir mit den Fingern auf das Bettlaken, was ich sprechen, besser ihr zusprechen soll. Hope.
Ein gutes Motto für den MECFS Awareness Day, für die MECFS Aufmerksamkeit überhaupt. Diese Woche gab es viele Reportagen und Aktionen dazu. An vielen Orten wurden Kirchen und Gebäude blau angestrahlt. Für die Erkrankten wurde gebetet und gehofft. Hope. Wie können die Kranken hoffen, dass es bald besser wird, frage ich mich immer wieder. Neulich las ich ein Zitat dazu, wie die Krankheit sich anfühlt.
Wenn man sich im MECFS-Schwerespektrum nach unten bewegt, gibt es einen Punkt, an dem man zu zerbrechlich wird, um der Qual, die in einem vorgeht, Ausdruck zu verleihen. Die Krankheit gibt es vor, und so kannst du auch dann friedlich wirken, wenn du dich wie sterbend fühlst.
Die Forschung ist immer noch nicht auf dem Plan. Aber in dieser Woche haben wir ihre Geschichten zumindest einmal mehr in die Gottesdienste, Gebete und in die Öffentlichkeit geholt. Ein klitzekleines bisschen Hope. Und mehr über MECFS und Long-Covid finden Sie im Netz, Bausteine für Gebete und Andachten auch unter gottesdienstkultur.nordkirche.de. Und jetzt geht's noch einmal nach Hamburg, wo mein Kollege und Leiter der evangelischen Radiokirche im NDR, Heiko von Kiedrowski, einen besonderen Zebrastreifen entdeckt hat.
Der Hamburger Stadtteil Hohe Luft West scheint am Rande des Abgrunds zu stehen. Mitten in der Nacht schleichen renitente Bewohnerinnen und Bewohner mit Pinsel und Farbe durch die Straßen und sorgen für Aufregung. Was sie da auf den Asphalt pinseln, ist zugegebenermaßen keine Kunst, hat aber große Wirkung. Mitten auf der Straße zwischen einer Kita und einer Grundschule haben sie einen Zebrastreifen gemalt, weil sie überzeugt sind, Kinder brauchen mehr Schutz. Illegal, aber trotzdem soll die Fahrbahnmarkierung funktioniert haben, bis die Polizei den Übergang für 300 Euro hat verschwinden lassen, auf Anweisung des Bezirksamts Eimsbüttel. Das Ganze wäre eine lustige Geschichte, wenn es nicht so ernst wäre. Denn hinter dem Do-it-yourself-Zebrastreifen steckt echte Sorge vor Verkehrslärm, Abgasen, Gefahr. Und Frust darüber, dass hier die Regeln der Straßenverkehrsordnung über einer Möglichkeit stehen, mehr Sicherheit für Kinder zu gewährleisten. Aber ist es okay, einfach selbst loszupinseln, oder ist das der Anfang vom Ende von Recht und Ordnung? Schwierige Frage. Aber vielleicht hilft ein Perspektivwechsel. Wofür sind Regeln eigentlich da? Fürs Funktionieren oder fürs Leben? In der Bibel sagt Jesus sinngemäß, das Gesetz ist für den Menschen da, nicht der Mensch für das Gesetz. Will heißen, Regeln sollen schützen, nicht schaden. Und manchmal muss man sie anpassen, wenn sie das Ziel verfehlen. Und dass der Fahrbahngrill ja jetzt mit Strafe für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gedroht wird, ist endgültig jenseits von allem, was ich nachvollziehen kann. Der Zebrastreifen von Hohe Luft verstößt vielleicht gegen die Vorschriften, aber er ist aus Fürsorge entstanden. Und Nächstenliebe war schon immer ein guter Maßstab, auch im Straßenverkehr.
Und damit geht Ihr Kirchenpodcast zu Ende. Mein Name ist Claudia Aue, ich bin Radiopastorin in Kiel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Sonntag.